Während wir hier auf der Erde leben, werden wir Konflikten und Versuchungen nicht entkommen können. Aber in jedem Sturm haben wir eine sichere Zuflucht. Denn Jesus hat uns gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.
Weißt du was, Sonika? Das Buch, das du geschrieben hast, befasst sich mit dem, was sich ereignete. Mhm. Und doch, es ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wirklich passierte. Und das Buch ist noch nicht zu Ende.
Nein.
Du hast ihm den Titel Unter dem Schirm des Höchsten gegeben. Woher hast du das entliehen?
Nun, das kommt aus dem Psalm 91, Vers 1.
Dann lese ich es einmal vor.
Ja, gut.
Denn ich denke, dass es sehr gut passt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wie kann man Gott vertrauen, wenn man ihn nicht erfahren hat?
Genau.
Erfahrungen, bei denen man lernt, dass man von ihm abhängig ist, sogar bis hin zum Tod.
Und der Schatten des Allmächtigen, diese Zuflucht, ist der Ort, wo man mit Gott Zwiesprache hält, wo er uns lehrt, was seinen Charakter ausmacht. Das ist dieser verborgene Ort, den nur er und man selbst kennt.
Wie in diesem Lied, ich ging in den Garten allein, meinem Heiland dort zu begegnen. Der Psalm geht weiter. Ja, wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Wir hatten beides.
Ja.
Wir hatten Vogelsteller, die versuchten, uns in Schlingen zu fangen. Und uns plagte auch so manche verderbliche Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Wenn es drunter und drüber geht und Leute einem sagen, das ist dieses und jenes, ihr habt etwas falsch gemacht. Das kommt von eurer Ernährung, es ist dieses und jenes. Wenn man schließlich im Krankenhaus landet und gefragt wird, was essen Sie? Das macht sie krank. Und am Ende sagen sie, ich habe noch nie jemanden so schnell genesen sehen. Was immer Sie essen, bitte machen Sie das weiter. Ja. Ist es nicht so? Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, solche, die am Mittag verderbt. Ich denke, wir haben all das erlebt. Das Folgende haben wir noch nicht erlebt. Ob 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch nicht dich treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird.
Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.
Das ist der Punkt in der Weltgeschichte, an dem wir uns jetzt befinden. Sehr bald wird Gott dem Desaster, das hier auf Erden stattfindet, ein Ende machen. Und dann wird es einen Unterschied zwischen denen geben, die glauben, und denen, die nicht glauben. Das ist die Verheißung. Aber bevor man zu dieser Verheißung kommt, gibt es viele Schrecken der Nacht. Seuchen, Vogelfänger. Und das Buch ist noch nicht zu Ende.
Nein.
Das heißt, das Buch ist zu Ende, aber die Geschichte ist es nicht.
Tatsächlich war mein erster Titel dafür eine Geschichte ohne Ende. Denn wenn diese Zeit hier auf der Erde zu Ende ist, dann wird es weitergehen mit einem endlosen Leben in alle Ewigkeit.
Das ist wahr, aber momentan muss man unter dem Schatten des Höchsten verweilen.
Aber momentan...
Ansonsten, oder man wird aufgeben.
Ja, wird man es nicht schaffen.
Gib nicht auf.
Ja.
Gib nicht auf.
Nein.
Don't give up.
Nein. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue.
My God, in him will I trust.
Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, außer dass wir den Weg, den der Herr uns geführt hat, und seine in unserer vergangenen Geschichte liegenden Lehren vergessen werden.
Das ist Sam. Wir nennen ihn Sam, weil wir nicht wissen, ob er jetzt ein Samantha oder ein Samuel ist. Das wird sich entscheiden, wenn er ein Ei legt oder nicht. Also ist er momentan einfach Sam.
Sam.
Weißt du was, Sonika? Egal wie stark der Gegenwind wird, gibt es doch auch immer solche Menschen, die die positive Seite erkennen.
Ja.
Es ist nicht alles negativ. Onkel Frenchy sagt immer, zwei Männer hinter Gittern sahen in die Ferne. Der eine sah den Schlamm, der andere die Sterne. Man kann es zu seiner Lebensaufgabe machen, sich den Schlamm anzuschauen. Oder man kann es sich zur Lebensaufgabe machen, sich auf die Sterne zu konzentrieren. Nun, nicht jeder in dieser Kirche ist gegen das, was wir verkündigen. Es gibt viele Menschen, die die Wahrheit deswegen angenommen haben. Und es gibt viele, die schon seit vielen Jahren in der Gemeinde sind. Vielleicht schon in der dritten, vierten oder fünften Generation. Und sie schätzen vieles von dem, was wir tun. Ich erinnere mich an einen Vereinigungsvorsteher, der mir sagte, er könne nicht verstehen, wie ich so predigen könne. Also besuchte er eine ganze Vortragsreihe von mir. Er sagte, er sei so nervös gewesen, als ich auf meine gewohnte Art sprach, dass er sich wirklich an seinem Stuhl festhielt, um nicht aus dem Saal zu rennen. Er klammerte sich an seinen Stuhl. Doch nach einer Weile bemerkte er, dass der Einzige, der aus dem Saal rennen wollte, er selbst war. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, ich erinnere mich.
Er erzählt es uns.
Ja.
Dann meinte er, alle anderen hörten zu. Und es wurden Entscheidungen getroffen. Und die Menschen nahmen die Wahrheit an. Dann erkannte er, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge brauchen. Und dass es verschiedene Methoden und Wege gibt, wie man das Evangelium predigen kann. Unsere Methode war, mach das Haus sauber, befördere den Müll hinaus, dann kann man die wunderschönen Steine sehen. Andere sprechen nur über die wunderschönen Steine und die Leute kommen herein und sehen den Schlamm und den Schmutz und gehen geradewegs wieder hinaus.
Ja, genau.
Warum sollte man es also nicht andersherum machen? Und über den Schlamm predigen, der weg muss, damit man die wunderschönen Steine bewundern kann. Und wenn man dann hereinkommt und den Schlamm sieht, sagt man, ich weiß, dass es da Schlamm gibt, aber hier sind wunderschöne Steine.
Fernseher.
Nehmt den Herrn beim Wort, studiert die Verheißungen und macht sie euch zu eigen, wenn ihr es nötig habt. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Glücklich ist der Mensch, dessen Seele reiche Kenntnis der Schrift hat, wenn er versucht wird, der Schutz findet unter den Verheißungen Gottes.
Und dieser Vereinigungsvorsteher wurde später ein Unionsvorsteher. Und er entschied, dass es an der Zeit wäre, dass ich als Pastor eingesegnet werden sollte. Auf einer großen Zeltversammlung mit vielen Sprechern aus Übersee, von denen jetzt schon einige verstorben sind. Einer von ihnen war Richard O. Phil, weißt du noch?
Richard O'Phill.
Ja, ich erinnere mich an ihn, ja.
Sie waren bei meiner Einsegnung zum Pastor alle dabei. So eine Ordination ist an sich wie ein Stempel, der die Billigung der Kirche ausdrückt. Es ist also etwas, was man schätzen sollte. Aber es ist auch ein Pass, um predigen zu können. Alles war zur gleichen Zeit da, das Leben explodierte. Und es stand da.
It stood fast.
Nichts explodierte und schuf alles. Weil ich ein so großes Verlangen habe, für die Rettung von Seelen zu arbeiten, gebe ich den Gebrechen nicht nach. Ich bin entschlossen, solange Gott mir das Leben schenkt, der Welt die Warnungsbotschaft zu verkündigen. Ich möchte, dass meine Stimme noch viel mehr Menschen erreicht, bevor ich meine Arbeit aufgebe. Aber nicht alle Länder nehmen mit der gleichen Freude diese Art von Verkündigung an. Und einige, besonders in Europa, waren sehr dagegen und schätzten die Tatsache nicht, dass ich ordiniert war. Aber das machte die Einsegnung nicht ungeschehen. Egal, wie die Anfechtungen und Trübsal aussehen, ich habe mit den Jahren eines gelernt. Je größer der Widerstand gegen die Wahrheit ist, desto stärker wird die Wahrheit herausgestellt.
Ja.
Wenn man beispielsweise nach Europa reist und ein Gemeindeleiter, jemanden aus der Leitung, lautstark tönt und jeden warnt, ja nicht, die Vorlesungen dieses Mannes zu besuchen, ist das die beste Werbung, die passieren kann. Und die Säle sind vollgepackt.
Ja.
Weißt du das noch?
Ja, ich erinnere mich.
Wie oft das geschah?
Ja, aber ich möchte nochmal auf den Unionspräsidenten zurückkommen, der dich ordinierte. Auf dieser Zeltversammlung zeigte er, wie
wichtig ihm Evangelisation war. Und er sagte auf dieser Zeltversammlung, Leute, wir werden die Sammlung von heute nehmen und es wird in die Evangelisation gehen.
Und alle waren sie gegen ihn und sagten, nein, es muss...
Sie hatten Schulden.
Die Schuld der Kirche.
Ja, sie steckten in Schulden, aber er sagte, nein, wir werden es für Evangelisation ausgeben. Und weißt du noch, was dann passierte?
Sie sagten, gut, lass uns noch eine zweite Sammlung machen.
Ja.
Sie hatten die größte Sammlung, die es jemals gab. Und alles ging
in die
Evangelisation. Und er sagte, machen wir eine zweite Sammlung. Durch diese zweite Gabensammlung kam die ganze Kirche aus den Schulden heraus. Also Gott ist unglaublich. Er möchte, dass wir zuerst an seine Botschaft denken und alles andere wird euch zufallen.
Ja.
Also, wenn sie in Europa gegen die Wahrheit predigen und versuchen, allen am Predigen zu hindern, macht das nichts anderes, als sie zu bewerben. Und als sie in Deutschland die Staatsanwaltschaft auf mich hetzten und die ganze Untersuchung sich ein Jahr lang hinzog und wir nicht wussten, wie es ausgehen würde.
Man sagte dir, dass du bereit sein müsstest, hinzufliegen und vor Gericht zu erscheinen.
Ja, und dann vielleicht im Gefängnis zu landen.
Ja.
Und die staatlichen Stellen sprachen mich vollumfänglich frei. Dann würde man doch von der Kirche eine Entschuldigung erwarten. Es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht. Aber bis zum heutigen Tag kam nichts dergleichen. Aber das spielt keine Rolle.
Nein.
Die Menschen wissen, was die Wahrheit ist.
Und Gott weiß es.
Und Gott weiß, was wahr ist. Und die Wahrheit wird siegen, ganz egal, was sie machen. Und es gab Redeverbot in den Gemeinden für mich. Ich durfte nicht in den Kirchen predigen. Nun, dann predige ich eben in einem Saal. Denn sie müssen sich selbst eine Frage stellen. Zur Zeit der Jünger wurde ihnen gesagt, dass sie nicht länger in diesem Namen predigen dürfen.
Das hieß es ständig.
Und was sagten sie?
Sie gingen hin und predigten in seinem Namen.
Und was entgegneten sie?
Wir müssen
Gott mehr als Menschen gehorchen. Wenn ich in meinem Herzen und Denken überzeugt bin, dass der Herr mir diese Verkündigung dieser Botschaft ans Herz gelegt hat, und wenn ich sie nicht predige, dann arbeite ich gegen mein Gewissen. Sie können also so viel schreien, wie Sie wollen. Wenn Ihr Geschrei mich davon überzeugen würde, dass es keine Frucht gibt, dann würde ich aufhören. Aber wenn Ihr Geschrei mir nur beweist, dass immer mehr Menschen die Wahrheit annehmen, dann ist es mir egal, wie viel Geschrei Sie veranstalten. Ich werde Sie ignorieren. Und zwar so lange, bis Gott mir sagt, dass ich aufhören soll, diese Botschaft zu predigen.
Viele Leute schreiben uns und sagen, dass sie früher katholisch waren, dass sie Atheisten waren, dass sie an die Evolution glaubten, dass sie Okkultisten waren. Und sie kamen dort heraus und nahmen die Wahrheit an.
Ja, einer nach dem anderen. Menschen, die aus Geheimgesellschaften herauskamen. Leute, die aus geheimen Militärsorganisationen herauskamen. Wir haben... Es gibt so viele Leute... Ich finde es so interessant, dass es die ganze Bandbreite abdeckt. Vom Ärmsten der Armen bis hin zum Superberühmten. Von Filmstars bis zu Leuten mit nur sehr wenig Schulbildung. Man hat die ganze Bandbreite. Und man sagt sich, sollten Sie nicht auch die Gelegenheit haben, diese Wahrheit zu hören?
Natürlich.
Ein Leiter, ein sehr bekannter Leiter, sagte mir einmal, du wirst nicht über diese Dinge predigen. Du hörst sofort auf damit. Und er befahl mir aufzuhören. Ich ging hinaus und fragte Gott, Herr, was mache ich jetzt? Und als ich am Hinausgehen war, kam ein junger Mann her und umarmte mich und sagte, ich war ein New Ager, danke, dass du die Wahrheit predigst. Ich ging in den Saal, Onkel Frenchy war mit dabei und noch ein Mann kam her und sagt, danke, dass du die Wahrheit predigst, ich habe sie angenommen. Er war Neurochirurg. Und ein dritter kam, er war Geologe mit dem Schwerpunkt Evolution und er hatte die Wahrheit angenommen. Und ich sagte mir, Sollten sie nicht auch diese Dinge glauben dürfen? Also konnte ich getrost ignorieren, was man mir befohlen hatte. Warum sagen sie solche Dinge? Weil sie es wie unsere Katze lieben, sich in der Akzeptanz der anderen Kirche zu sonnen. Man kann nicht darauf hören.
Sie haben Angst. Sie fürchten sich, vielleicht sogar vor Konsequenzen, vor Verfolgung. Ich denke, der Geist der Weissagung spricht sehr deutlich davon, dass, wenn die Verfolgung kommt, werden diese Menschen nicht durch Prüfungen gewappnet und gestärkt sein, um für die Wahrheit einzustehen.
In dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Ich erwartete, Prüfungen zu erleben, doch ich fürchtete sie nicht. Der Herr weiß, was ich tragen kann, und er wird mir die Kraft geben, sie auszuhalten. Er wird mich in meiner Schwachheit erhalten und es mir ermöglichen, weiterzugehen und zu wissen, dass sein Hervorgehen so gewiss wie die Morgenröte ist. Während die Sonne hinter mir untergeht, kann ich nicht anders, als mich wundern, ob die Sanduhr der Zeit für die Welt nicht abläuft. Wir sind auf den Fußspuren der Reformation durch ganz Europa gereist. Was treibt uns an? Wir glauben, dass Gottes Volk am Ende der Zeit die Breschen vermauern und die Straßen wiederherstellen muss, damit man dort wohnen kann. Wir glauben, dass die Gebote Gottes, die unterdrückt wurden, wiederhergestellt werden müssen. Wir glauben, dass die Welt eine Botschaft hören muss, die Botschaft der drei Engel, wie sie im Kapitel 14 im Buch Offenbarung niedergeschrieben ist. Wir haben schon erstaunliche Situationen erlebt. Es ist so unglaublich, wie Gott uns Türen öffnete. Wir kamen an Orte und hätten uns vorher nie gedacht, dass wir einmal dort stehen würden. Während die Sonne untergeht, glaube ich, dass der Sonnenuntergang für die Welt sehr, sehr nahe ist. Und wir müssen als Einzelne eine Entscheidung treffen. Wir können uns nicht hinter kirchlichen Mächten verstecken. Wir können uns nicht hinter Autoritäten in der Welt verstecken. Wir müssen unsere Entscheidungen auf Gottes Wort gründen. Deshalb gilt, wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Was passierte mit deiner Hüfte?
Oh, na, das war eine Geschichte. Unsere Tochter Tanja war übers Wochenende bei uns. Sie arbeitete für ein medizinisches Unternehmen und war übers Wochenende zu Besuch bei uns. Wir sahen uns zusammen Bunyans Pilgerreise an. Mit ihr passierte da etwas. Sie sagte, wow, jetzt verstehe ich, was es mit dem Weg eines Christen auf sich hat.
Warum das so ein schwieriger Weg ist.
Ja, sie stand schon früh auf und ging um 6 Uhr. Du machtest etwas mit der Rohrleitung draußen auf der Farm. Und mir war eingefallen, dass wir nicht mit ihr gebetet hatten. Sie war jetzt an dem Punkt, an dem ihr aufging, was die Wahrheit war, aber sie stand noch nicht fest in der Wahrheit. Und so rannte ich nach draußen und wollte ihr sagen, fahr nicht, bevor wir gebetet haben. Aber ich hatte ganz vergessen, dass wir etwas Holz aufgeschichtet hatten. Als ich um die Ecke lief, stolperte ich. Aber das war nicht so, dass ich stolperte und hinfiel, sondern ich stolperte und es hob mich in die Luft. Ein Gefühl, wie wenn ein Wind mich nach oben tragen würde. Und dann knallte ich aufs Pflaster. Es waren raue Pflastersteine und ich konnte tatsächlich hören, wie es hier riss. Denn der Arm war dicht an meinem Ohr.
Man kann die Narbe noch sehen.
Ja, hier riss das Fleisch auf. Das war eine sehr große Wunde. Ich konnte nicht aufstehen und schrie. Dann kamst du.
Ich kam zufällig genau in dem Moment an.
Ja, du halfst mir beim Aufstehen und brachtest mich ins Krankenhaus. Das waren etwa 50 Kilometer, die wir fahren mussten, und ich hatte solche Schmerzen. Im Krankenhaus sagten sie, dass meine Hüfte gebrochen war.
Und du musstest in ein anderes Krankenhaus gebracht werden.
Ja.
Sie verweigerten einen Krankenwagen.
Ja.
Es standen 4 Krankenwagen dort. Ich denke, es waren 4.
Ja, es war ein staatliches Krankenhaus.
Und sie weigerten sich, dich im Krankenwagen dorthin zu transportieren, weil du ja krankenversichert warst.
Ja.
Wenn keine Krankenversicherung da gewesen wäre, hätten sie dich mit dem Krankenwagen gefahren. Ich sagte, ich zahle auch für den Krankenwagen. Aber diese Frau war so stur. Sie weigerte sich einfach. Der Doktor war so wütend auf sie. Er beschimpfte sie. Aber sie stand einfach da und sagte, kein Krankenwagen. Er half mir, dich mit einem Tragetuch wieder in den Wagen auf die Rückbank zu ziehen. Wir zogen dich von der Krankenliege herunter und ins Auto hinein. Und ich musste wieder die schlechten Straßen fahren.
Nochmal 100 Kilometer.
100 Kilometer bis zum nächsten Krankenhaus.
Ja.
Wo man dich dann operierte.
Hm.
Da bemerkten sie, dass deine ganze Hüfte zertrümmert war. Sie brauchten Knochenmaterial, aber hatten nichts. Sie hatten keine künstlichen Knochen. Schließlich fanden sie ein anderes Krankenhaus, das 80 Kilometer entfernt war. Dort hatten sie Knochen. Dort packten sie den Knochen in ein Auto, um es zu unserem Krankenhaus zu bringen. Aber auf halbem Weg war eine Polizeisperre, die einen kilometerlangen Stau verursachte. Und so lagst du 8 Stunden auf dem OP-Tisch.
Und wartete.
Wartete auf das Knochenmaterial. Dann kam der Chirurg zu mir raus und fragte, wo waren Sie eigentlich, als dieser Unfall passierte? Ich sagte, ich war draußen auf dem Feld und habe Leitungen repariert. Er fragte, haben Sie dafür Zeugen? Ich dachte mir, was denkt dieser Mann sich denn? Ich fragte ihn, warum? Stimmt etwas nicht? Er sagte, das ist kein normaler Unfall. Das sieht nach einem Frontalzusammenstoß aus, so als ob jemand eine dicke Stange genommen hätte und damit ihre Hüfte zertrümmert hätte. Ich möchte wissen, wo sie waren und ob ich Zeugen hätte. Ich dachte mir, wow, der Mann denkt, ich hätte das getan. Glücklicherweise war dieser Arbeiter da, weißt du noch?
Ja, und Tanja war auch da.
Und meine Tochter war auch da. Und so?
Ja.
Ja, es war ein schrecklicher Unfall.
Das war so ein schlimmer Bruch. Denn das Becken war gebrochen, die Hüftpfanne und der Oberschenkelknochen waren gebrochen. Es war so ein schwerer Unfall, dass ich 6 Monate lang mit dem Fuß nicht einmal auftreten oder darauf stehen durfte. Sie hatten künstliche Knochen eingesetzt. Und jetzt musste mein
Gewebe hineinwachsen.
Ja, es musste in diesen Knochen hineinwachsen. aber da wuchs nichts, weil es keinen Halt gab. Da waren so viele Schrauben und Sachen drin. Aber es war ein großes, leeres Etwas. Also sagte der Doktor, nun, wenn das nicht anwächst, dann müssen wir es amputieren.
Das ganze Bein.
Ja, das ganze Bein.
Ab der Hüfte.
Ja, wir entschieden, gut, wir bitten den Herrn, uns zu helfen, denn wir können da nichts mehr machen. Die Ärzte können nichts machen. Und wir hatten mit Onkel Frenchy eine Reise nach Jerusalem geplant. Ja, in den Nahen Osten. Und dann sollten wir nach Loma Linda fahren. Es war also alles schon geplant und da war ich auf Krücken. Aber ich sagte, nein, ich gehe trotzdem, ich will gehen.
Du warst dickköpfig. Warum warst du dickköpfig? Du hattest lernen müssen, dickköpfig zu werden.
Ja, also ich denke, dass der Herr mich durch diese Erfahrung, nun, er wollte, dass ich diese Erfahrung durchmache, damit mein Glaube gestärkt wird, dass er etwas tun wird. Kurz bevor wir abreisten, hatten wir eine Zeltversammlung und du hast die Pastoren um eine Krankensalbung gebeten. Meine Freundin kam und sie machte eine Entgiftungskur mit mir, denn ich musste so viele Medikamente nehmen. Sie machte die Entgiftung mit mir, aber das war ein Prozess, es war unglaublich. Zuerst reinigt Gott den Geist, er entgiftet einen, dann kommt die Salbung und dann gibt er die Lösung. Die Lösung kam in Loma Linda. Du hattest die Vorträge, als diese Dame zu mir kam und mir sagte, ich habe bemerkt, dass sie nicht, nein, bemerkt, sondern ich bin mir bewusst, dass du Hilfe brauchst. Wir hatten es niemandem erzählt.
Aber du gingst an Krücken.
Ja, ich ging an Krücken, aber sie wusste ja nicht, dass bei mir die Heilung keine Fortschritte machte. Ich litt und hatte Schmerzen. Und sie sagte, ich wollte dir nur sagen, dass mein Mann ein
orthopädischer Chirurg.
Ja, ein orthopädischer Chirurg ist. Aber er war auch ein Spezialist für eine besondere Behandlungsform. Ich sagte, nein, nein, ich bin in Ordnung. Aber als sie dann wegging, dachte ich mir, vielleicht hat der Herr sie zu mir geschickt. So rief ich sie zurück und sagte, ja, ich habe tatsächlich Schmerzen. Vielleicht kann dein Mann mich einmal anschauen. Am nächsten Tag kam er mit einem kleinen Koffer. Als er dann anfing, meine Hüfte zu untersuchen, sagte er, nun, du hast eine Entzündung des Schleimbeutels.
Und das heilt nicht.
Das heilt nicht. Er sagte dann, dass er einer von zwei, ja, ich glaube, es waren zwei Ärzten ist, die darin geübt sind.
Sie entdecken die Methode, wie man so eine Situation behandelt.
Ja.
Einer von nur zwei Leuten auf der ganzen Welt.
So in etwa.
So in etwa.
Ja.
Oder war er der Einzige? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
Er gab mir dann eine Spritze genau in den Schleimbeutel.
Mit einer ganz speziellen Technik.
Ja, mit einer speziellen Technik. Und von da an ging es wieder bergauf. Als ich nach Hause kam, konnte ich die Krücken weglassen. Ich hinkte noch. Ich hatte noch 2 Jahre damit zu kämpfen, bis ich wieder normal laufen konnte. Also, der Herr gebrauchte meine Freundin für die Entgiftung. Der Herr salbte mich durch seine Pastoren. Und dann erhielt ich die Behandlung, die die Entzündung beseitigte.
Aber du musstest sagen, ich werde gehen. Ich gehe. Krankheit hin, Krankheit her.
Ja.
Der Herr wird sich um mich kümmern. Leute denken, wenn man im Weinberg des Herrn arbeitet, dann läuft im Leben alles glatt und ohne Schwierigkeiten.
Nein, Satan wird nie aufhören, einen zu bedrängen.
Und wie viele Leute sagten, es kommt von deiner Ernährung, dass du dir die Hüfte gebrochen hast?
Viele. Tatsächlich sagte ein Pastor, also dieser Pastor war selbst in der Gesundheitsreform aktiv und er sagte mir, so ein Pech, dass du dir die Hüfte gebrochen hast, denn jetzt bist du kein gutes Beispiel mehr für die Gesundheitsreform. Das traf mich wirklich hart, denn ich lebte immer so gesund, wie ich nur konnte.
Und dann machte das Krankenhaus Tests mit deinen Knochen und sie sagten, dass sie bei einer Frau in deinem Alter noch nie so gute Knochen gesehen hatten.
Hm,
es ist
ja
immer ermutigend, wenn solche Sachen passieren.
Thank you.
Durch meine ganze lange Krankheit hindurch bin ich aufs Sichtlichste von Gott gesegnet worden. In meinen stärksten Kämpfen mit heftigen Schmerzen erfuhr ich die Zusicherung, lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn es zu Zeiten schien, dass ich die Schmerzen nicht mehr ertragen könne, wenn ich nicht schlafen konnte, schaute ich im Glauben auf Jesum. So war seine Gegenwart bei mir, jeder dunkle Schatten rollte hinweg. Deine Wünsche und dein Willen werden oft durchkreuzt werden, aber du solltest nicht entmutigt sein. Jesus liebt dich und möchte, dass du ein Licht in der Welt und sogar schon in diesem Leben glücklich bist. Ich wünschte, du könntest sehen und unser Volk könnte sehen, was sie sein und was sie werden könnten. Gott wird mit deinem Bestreben und Bemühen arbeiten. In Widrigkeiten und Enttäuschungen werden täglich Prüfungen auf uns zukommen und der wahre Charakter entwickelt sich.
Und das bedeutet nicht, dass die Prüfungen und Anfechtungen aufhören. Und manchmal braucht man den einen oder anderen Weckruf. Durch Umstände und besonders als Covid hereinbrach und Reisen nicht mehr möglich war. Also durch ganz viele Umstände, über die ich, wie ich meine, momentan nicht sprechen muss. Waren wir gezwungen, unser eigenes Missionswerk zu beginnen, nämlich Clash of Minds. Und wir fingen mit der What's Up Prof-Serie an. Wir fingen klein an und Gott half uns, dass wir in der Welt wahrgenommen wurden, präsent waren, vor allem durch What's Up Prof. Und jetzt haben wir ein Missionswerk, das sich mit Gesundheit befasst. Und wir fangen bald mit einer Schule an. Und als all diese Dinge ins Laufen kamen, wurdest du krank. Du wurdest so schrecklich krank von all den Nachwirkungen, von den ganzen schrecklichen Dingen, die bei dir schiefgelaufen waren und alles, was da in deinen Eingeweiden zusammengewachsen war. Das war vor einem Jahr, stimmt's? Und ich musste dich wieder einmal schnell ins Krankenhaus fahren. Und sie machten eine Notoperation. Und du wurdest immer weniger. Wie viele Kilos hast du da verloren?
Ich verlor 15 Kilos.
15 Kilos. Ich schaute dich an und dachte mir, ist es jetzt das Ende unserer kleinen gemeinsamen Reise? Hört sie jetzt auf? Wir waren darauf vorbereitet, dass du dieses Mal nicht genesen würdest. Aber du bist hier. Immer noch hier.
Gott sei gelobt.
Und dann, genau ein Jahr später.
Genau, von August zu August.
Ja, es war letzten August. Und diesen August wurde ich krank. Aus heiterem Himmel. Und es wurde so schlimm, dass auch ich dachte, dass ich es nicht mehr schaffen würde.
Ich dachte, ich müsste dich beerdigen.
Warst du bereit, mich zu beerdigen? Und dann bist du mit mir ins Krankenhaus gerast, nachdem der Doktor gesagt hatte, sie gehen besser sofort. Und unterwegs sagte ich dir, wir hatten 120 Kilometer oder so zu fahren. Ich sagte dir, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr bis dorthin. Oder ich schaffe es nicht mehr bis dorthin. Aber ich kam an.
Ja, und hier bist du.
Ja, hier bin ich. Es gab einen Notfalleingriff und dann bekam ich eine schreckliche Infektion. Es war eine dieser Infektionen, die resistent gegen Antibiotika sind. Es stand spitz auf Kopf, ob ich es überleben würde oder nicht. Wir probierten alles Mögliche auf Naturheilbasis aus und nichts wirkte. Dann kam ich an den Punkt, an dem ich sagte, okay, Gott, es gibt nichts mehr, was ich tun kann. Ich verlor auch 15 Kilos. Ich kann nichts tun. Der Einzige, der jetzt noch helfen kann, bist du. und ich übergab ihm diese Situation völlig. Und wieder landete ich im Krankenhaus. Wieder lag ich da und wieder mussten sie etwas machen. Ich sprach mit Gott und sagte, ich bin zufrieden, wenn ich sterbe. Denn ich hatte ein sehr erfülltes Leben, ein sehr interessantes Leben. Wahrscheinlich interessanter als der meisten Leute. Es gab viele Hochs und viele Tiefs und ich bin immer noch hier und ich bin dankbar dafür. Doch dann sagte ich zu ihm, Herr, die Drei-Engels-Botschaft muss doch verkündigt werden. Und der laute Ruf muss verkündigt werden. Und ich weiß, dass ich für dich vielleicht nicht mehr so nützlich bin. Ich bin ja schon alt und wenn es hier zu Ende gehen soll, dann will ich das akzeptieren. Aber ich wäre wirklich gern Teil der letzten Botschaft an die Menschheit. Seit sehr vielen Jahren engagiere ich mich aktiv in der Arbeit, spreche zu Menschen und arbeite die mir offenbarten Anweisungen aus. Manchmal überfällt mich Krankheit. Dann werfe ich meine hilflose Seele auf Jesus Christus und sage, Herr, du weißt, dass ich dich als mein Erlöser gewählt habe. Bitte gib mir nicht nur geistige, sondern auch körperliche Stärke, damit ich dich weiter kennenlernen kann. Und der Herr ließ mich nie im Stich. Immer war und ist er mein Helfer, so wie er auch der eure sein wird, wenn ihr ihm traut. Wenn es in deinen Plan passt, das zu ermöglichen, dann überlasse ich es dir. Und von da an wurde ich in drei verschiedene Abteilungen gesteckt. In der einen, da waren die Krankenschwestern und andere Leute und ich bat, dass ich doch so essen dürfte, wie Daniel es tat. Und sie waren so interessiert und fragten, warum machen sie das? Ich fühlte mich hundeelend. Ich hatte immer wieder Fieber und mich überfiel ein Zittern von dieser Infektion. Und sie konnten es nicht unter Kontrolle bringen. Normalerweise bringen solche Infektionen einen schließlich um. Ich hatte die Gelegenheit, zu vielen Leuten vom Personal zu sprechen. Und obwohl ich so krank war, sagten viele von ihnen, sie würden es verstehen und wollten ihren Lebensstil ändern. Von da ging es in den OP und von dort auf die Intensivstation. Eigentlich sollte ich nur einen Tag auf der Intensivstation bleiben, aber schließlich wurden es für mich 3 Tage. Denn sie konnten sich nicht ganz einig werden, wie sie mit meiner Situation umgehen sollten. Und am Ende schaute ein 3. Spezialist vorbei. Und er sah mich an. Das war jetzt am 3. Tag. Er sah mich an und sagte, sind Sie nicht Walter Veit?
And he looked at me and he said, aren't you Walter Veit?
Er hatte natürlich auf meine Akte geschaut und fragte, sind Sie nicht der berühmte Walter Veit? Ich sagte, nein, nicht berühmt, eher berüchtigt. Ich hing an all diesen Schläuchen und es ging wieder ein Alarm los, weil die Sauerstoffsättigung nicht stimmte. weil ich viel Schmerzen und dergleichen hatte. Und er sagte zu mir, es ist schon sehr viele Jahre her, dass ich eine ihrer DVDs gesehen habe. So vor 10 Jahren. Ich meinte, okay. Er sagte, es war interessant. Ich hatte sie von einem alten Schulfreund bekommen, mit dem ich schon seit vielen Jahren befreundet bin. Der war ein Adventist. Ich habe großen Respekt vor ihm und ich mag ihn sehr, weil er mein Freund ist. Aber ich verstehe nicht wirklich, warum er diese seltsame Religion hat. Er gab mir also diese DVD. Ich sah sie mir an. Sie war schon interessant, aber ich verstehe nicht wirklich, was euch umtreibt. Und dann sagte der Spezialist zu mir, vielleicht können Sie mir es erklären, warum Sie das glauben, was Sie glauben. Ich lag da mit all diesen Schläuchen, sah diesen Mann an und sagte im Stillen, Herr, ist das der Grund, warum ich hier liege? Bitte gib mir die Kraft, ihm zu erzählen, warum ich das tue, was ich tue. Und ich erzählte es ihm so etwa 1,5 Stunden lang. Dann sah er mich an und sagte, jetzt verstehe ich das. Ich werde meinen Freund kontaktieren und ich werde mit ihm studieren, weil ich denke, dass das die Wahrheit ist. Er war schon in Panik, weil er eigentlich Visite machen musste, aber er blieb 1,5 Stunden bei mir. Dann ging er weg. Und ich merkte, dass Gott mir vielleicht noch nicht am Ende war.
Absolut.
Du warst da, hast dich um mich gekümmert, mir Essen gebracht, wenn das Essen im Krankenhaus praktisch unerträglich war. Denn sie wissen einfach nicht, wie pflanzenbasierte Kost zubereitet wird. Sie denken, nun, man nimmt einfach alles weg, was es normalerweise gibt, und dann bekommt man eben, was noch übrig ist.
Und wenn man Gemüse möchte, dann bringen sie Fisch oder Hühnchen. Das ist dann Gemüse.
Dann wurde ich verlegt. Nach diesen 1,5 Stunden Evangelisation mit diesem dritten Mann kam ich aus der Intensivstation. Ich lag dann in diesem Krankenzimmer und war alleine. Ich dachte mir, das ist schön. Ich bin hier ganz alleine im Raum. Gleich die nächsten Minuten kam der erste Patient herein. Dann kam der zweite rein. Sie hatten ihre OP noch vor sich. Man bereitete sie auf die Operation vor. Ein Bett war noch frei. Und dann kam der nächste Mann herein. Er war in einem Einzelzimmer gewesen, weil er sehr menschenscheu war. Er wollte nicht unter Leute sein. Aber private Einzelzimmer sind sehr teuer. Und so ließ er sich herab, unter den Rest der Menschheit zu leben. Und so kam er in dieses Zimmer. Er fing mit mir ein Gespräch an. Er lag mir gegenüber. Ich hing immer noch an ein paar Schläuchen und Geräten. Und dann fing er an, über Religion zu sprechen. Es ist auch interessant, wenn man in einem Krankenhaus ist, sprechen die Menschen über Religion, stimmt's? Dann begann er damit, dass er bemerkte, dass ich anders als die anderen aß. Und er fragte, warum essen Sie anders? Und ich erklärte ihm, so gut ich es unter diesen Umständen konnte, warum ich anders esse. Er meinte, wissen Sie, mein ganzes Leben wusste ich, dass mit dem, was wir essen, irgendetwas nicht stimmt. Bitte erklären Sie mir das doch genauer. Also erklärte ich es ihm. Er rief die Schwester und sagte, bitte Schwester, ich möchte das Essen, was ich bestellt habe, ändern. Jetzt ab Abendessen. Ab jetzt möchte ich das essen, was dieser Mann isst. Ich war verblüfft und dachte mir, wow, das ist interessant. Und er bestellte einen Kaffee. Und neben ihm stand ein Glas Milch. Und er schüttete die Milch in seinen Kaffee. Und bevor er die Tasse an seine Lippen führte, sagte er zu mir, ist ein Kaffee etwas verkehrt? Unter diesen Umständen war das die schlechteste Frage, die man mir stellen konnte. Also hielt ich ihm einen weiteren Vortrag über Kaffee und Milchprodukte. Er nahm die Tasse von seinen Lippen, stellte sie hin, rief wieder die Schwester und sagte, Schwester, nehmen Sie das bitte mit und bringen Sie mir bitte den Kräutertee, den dieser Mann trinkt. Ich rühre das nie wieder an. Und von diesem Gesundheitsthema wandten wir uns der Religion zu. Er wollte alles wissen. Also ging ich mit ihm Daniel durch. Ich ging Daniel 2 durch, Daniel 7. Ich ging die Reformation durch, ich ging Offenbarung durch. Ich erzählte ihm alles. Über den Protestantismus im Gegensatz zum Katholizismus.
Und das war, als ihr beide noch Schmerzen hattet.
Ja, ich hielt ihm meinen Vortrag unter Schmerzen. Ich hatte kaum Stimme. Ich versuchte, ein bisschen Atem zu holen und trank ein paar Schluck Wasser und dann fuhr ich fort. Aber den Sabbat hatte ich ihm noch gar nicht erklärt. Und dann kamst du und noch zwei Leute zu Besuch. Und sie fingen an, mit ihm zu reden. Und er freute sich so. Erinnerst du dich noch? Und dann ergriffst du das Wort. Weißt du noch, was du sagtest?
Genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich sagte etwas über...
Die Schule.
Oh ja. Ich erzählte ihm von unserem ältesten Sohn und der Abschiedsfeier in der 12. Klasse. Das war an einem Freitagabend. Und die ganze Schule verlegte es auf den Mittwochabend.
Weil er einen Sabbat hatte.
Ja, weil er den Sabbat hielt. Und ich sagte ihm, dass wir so dankbar waren, dass die Schule das gemacht hatte.
Und ich dachte bei mir, ach, oh ja, wie er das wohl aufnimmt. Denn ich hatte ihm noch gar nichts über den Sabbat erklärt.
Ich wusste das
nicht. Und er setzte sich auf und fragte,
was ist mit dem Sabbat?
Was hat das mit dem Sabbat auf sich?
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt.
Und dann war die Stunde Besuchszeit vorbei. Sie waren damit sehr streng in diesem Krankenhaus. Und ihr seid alle gegangen. Und ich musste ihm eine Stunde über den Sabbat halten, was ich auch tat. Und dann sagte er, das ist wunderbar. Ich werde heimgehen und meine Bibel studieren und ich werde meine Ernährung ändern. Ich werde dies und jenes nie wieder essen. Ich werde nichts mehr trinken, was schlecht für meinen Verstand ist. Und ich werde dieses Thema studieren. Und als ich aus dem Krankenhaus herauskam, war ich neu belebt. Und ich dachte mir,
ja,
ich hatte Zeit, um es mir durch den Kopf gehen zu lassen, wie es ist, durch das Tal des Todesschatten zu gehen. Du hattest es erst durchgemacht und kamst lebendig heraus. Und jetzt war ich hindurchgegangen und kam lebendig heraus. Also, ich war noch sehr schwach. Ich konnte keine 10 Meter gehen, ohne dass ich wie verrückt schwitzen musste.
Very weak. I mean, I couldn't walk 10 yards without sweating like crazy.
Das lehrt einen, das Leben wieder zu schätzen.
Ja.
Dass Gott einem noch Zeit gibt, sein Werk zu tun und das Werk abzuschließen.
Und ich begriff, dass Gott mit uns noch nicht fertig war. Und als ich sagte, Herr, ich bin bereit zu gehen, gab er mir 3 Evangelisationen, die ich im Krankenhaus zu halten hatte. Und die Leute hätten es wahrscheinlich nie gehört, wenn ich nicht dort gelegen hätte. Es ermutigte mich, dass Gott mit uns noch nicht fertig ist und wir immer noch ein Dorn im Fleisch mancher Leute sein können. Sie können so viel jammern und schreien, wie sie wollen. Ich habe gelernt, dass ich meinem Gott vertrauen kann und dass der Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Und dass es eine letzte Botschaft gibt, die der Welt verkündigt werden soll. Und Gott möchte, dass diese Botschaft in die Welt hinausgeht. Er hat dich wieder auf die Beine gebracht und er hat mich wieder auf die Beine gebracht und wir können da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und so Gott uns gnädig ist, können wir das tun, bis er kommt.
Ja, mit Gottes Gnade werden wir ihn kommen sehen.
Lass uns die Menschen ermutigen. Gebt nicht auf. Gebt niemals auf. Macht einfach weiter, ganz egal, womit der Teufel euch bombardiert. Das ist die Wahrheit und die Wahrheit ist es wert. Der Himmel wird billig genug sein.
Billig genug sein. Wir versuchten, unsere größten Schwierigkeiten zu erzählen, aber sie erschienen im Vergleich zu der uns umgebenden Herrlichkeit so klein, dass wir nicht darüber sprechen konnten. Und wir riefen alle nur, Halleluja, der Himmel ist leicht genug zu erlangen. Wir spielten auf unseren goldenen Harfen, dass die Gewölbe des Himmels klangen.
Und was die Kirche angeht, ist das die kämpfende Gemeinde. Es ist noch nicht die triumphierende Gemeinde. Es wird eine schreckliche Sichtung kommen. Und diese Kirche wird gesichtet werden. Aber diejenigen, die Gottes Gebote halten, den Glauben Jesu und das Zeugnis Jesu haben, werden laut dem Buch Offenbarung feststehen. Sie werden das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Sie werden dem Bild des Tieres nicht folgen und sie werden ins Reich kommen. Und Gott wird den lauten Ruf in ihren Mund legen. Und viele, viele Menschen, die in Babylon gefangen sind, werden herauskommen. Gebt nie, niemals auf. Amen.
Amen. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
He that dwelleth in the secret place of the Lord Most High. Shadow of His grace, He will safely abide. He is my peace, He is my calm in the storm, my refuge and my trust. I will not fear the darkest night, for His word. Keep thee in His ways.
His word.